Das Thema heute Morgen ist mir ja auch mitgegeben.
Folge mir nach. Und wir wollen da reinschauen in Lukas Evangelium. Und ein bisschen über diese Nachfolge nachdenken auch. Über die Nachfolge, von der Jesus spricht. Und dann wollen wir uns dann natürlich auch vorstellen, wem folgen wir denn nach? Das ist ja auch ganz wichtig. Søren Kierkegaard schrieb mal, es war die Absicht des Christentums, alles zu verändern. Das Ergebnis des Christentums, der Christenheit ist, dass alles unbedingt alles geblieben ist, wie es war. Nur, dass alles den Namen christlich angelegt hat. Und so leben wir als Heiden so freudenvoll, raffiniert, mit Hilfe der Ewigkeit und mit Hilfe dessen, dass es ja christlich ist, das Ganze. Fand ich interessant. Ich lese es uns nochmal vor. Der Søren Kierkegaard, der war ja so, ja, Theologe, Religionsphilosoph, der in Dänemark lebte. Der Søren Kierkegaard, seine Schriften sind eigentlich erst bekannt geworden, nachdem er tot war, wie es bei den allermeisten so ist. Und der sich stark auseinandergesetzt hat mit der Wahrheit auch des Christseins, mit sich selbst auch. Der hat sich manchmal vor sich selbst auch geschämt. Es war ein sehr aufrichtiger Mensch letztendlich, hat gerungen auch in seinen Kämpfen, die er mit sich selbst gefochten hat, auch mit seinen Lüsten, die er im Herzen getragen hat und mit dem, wer er eigentlich wirklich ist, wie es dann manchmal einfach so ist. Und er hat es ganz offen angesprochen und hat dann auch gesehen, diese Heuchelei letztendlich auch in der Christenheit, das hat er dann oft angeprangert, ob richtig oder verkehrt, aber er hat es dann angesprochen und merkte doch, dass doch oftmals echt eine Heuchelei da ist in der Christenheit, dass man nach außen hin anders tut, als dass man eigentlich wirklich ist. Und das hat er dann auch so aufgegriffen. Und ihn hat es dann eben so bewegt, weil er sich viel Gedanken drüber gemacht hat, um was ging es denn eigentlich im Christsein. Und er sagte, im Christsein war eigentlich die Absicht, alles zu verändern. Das war eigentlich die Absicht. Und das Ergebnis aber des Christentums, und wie es er dann sagt, der Christenheit, ist, dass unbedingt alles geblieben ist, wie es war. Also auch wir als Menschen. Nur, dass alles den Namen christlich angelegt hat. Und das ist die Gefahr da drin. Nur, dass alles den Namen christlich angelegt hat. Und so leben wir als Heiden so freudenvoll, raffiniert, mit Hilfe der Ewigkeit und mit Hilfe dessen, dass es ja christlich ist, das Ganze. Also das, was ich mache, das ist ja christlich. Und es ist raffiniert. Es ist raffiniert. Also eigentlich bin ich ein Heide, von meiner inneren Herzenseinstellung her, so sagt es. Und es macht sich darin dann bewusst, wie es Dietrich Bonhoeffer mal zum Ausdruck brachte, wir reden von dem großen Gott, aber wir leben, wie wenn es ihn nicht gäbe. Also zum Beispiel, wir reden auch von der Gnade Gottes, aber wir leben, wie wenn es die Gnade Gottes nicht gäbe. Es hängt zwar alles an der Gnade Gottes, aber letztendlich hängt es an mir. Es ist ein großer Gott, der mich versorgt, aber letztendlich muss ich schauen, wie ich über die Runden komme. Also es geht immer um mich, 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 aber ich muss, du musst doch auch. Und darin wird es so deutlich, dieser Gedanke, wisst ihr, ist raffiniert. Wir sind eigentlich Heiden, weil wir immer das kausale Verständnis haben. Wenn ich was tue, dann kommt auch was raus dabei. Und wenn ich nichts tue, kommt noch nichts raus dabei. Und je mehr ich mich anstrenge, desto Besseres kommt raus dabei. Ich muss eigentlich die Ahnengeister zufriedenstellen. Und habe nicht den Frieden Gottes im Herzen. Das hat er angeprangert, der Søren Kierkegaard. Und es war ja auch eine ganz extrem fromme Zeit, gerade die dänische Kirche oder überhaupt die Nordkirchen, die stark lutherisch geprägten Kirchen, die waren ja extrem fromme Leute. Da gab es ja extrem fromme Übungen, Glaubensübungen. Aber da kam dann so eine Unsicherheit war in den Herzen immer drin. Und es wurde ja dann auch eigentlich von oben nach unten stringent durchregiert. Und er hat es dann so angeprangert in seiner Welt, so wie er es verstanden hat. Und ihm hat manchmal ein bisschen Jesus gefehlt da drin. Und das ist das Interessante, weil Jesus sagt ja, folge mir. Folge mir. Und wir sehen das ja dann später dann schon, eigentlich später, kannst du sagen, 30 Jahre ungefähr nach der Himmelfahrt von Jesus, oder vielleicht 10 Jahre schon danach, sehen wir schon, dass es in den Gemeinden dann schon war, die einen sind paulinisch, die einen folgen dem Petrus nach, die anderen den Apollos nach, und. Nicht mehr mir. Nicht mir. Nicht das kommt unter mein Joch. Ruckzuck haben wir uns unter andere Jochs begeben und leben unter denen. Und das Tragische daran ist, ich denke wirklich, dass das Joch von Jesus. Und dass es nicht das Joch von Jesus ist, das zeigt sich darin, dass ich extrem schwer trage an diesem Joch. Unter das ich gekommen bin. Trage ich extrem schwer. Also Nachfolge Jesu ist nicht eine Plage. Sehr wichtig. Die Nachfolge Jesu ist nicht eine Plage. Es ist eine riesen Herausforderung, das stimmt. Aber es ist keine Plage. Und wir nehmen den Text aus Lukas Evangelium, Kapitel 9, Verse 57 bis 62. Und es ist überschrieben mit dem Preis der Nachfolge. Ist ja die Bibel, wir brauchen immer irgendeine Überschrift. Das ist auch sehr wichtig, dass wir lernen, die Bibel wieder im Kontext zu lesen und im Kontext auch zu verstehen. Die Kapiteleinteilung der Bibel, die ist erst im 13. Jahrhundert ist die entstanden. Die gab es vorher überhaupt nicht. Ist auch sehr wichtig manchmal, dass wir es wieder im Kopf haben, ne? Weil wir die Bibel ist geschrieben worden als Ganzes. Die Geschichte Gottes gibt es nur als Ganzes. Die gibt es nicht in Kapiteln. Und auch nicht in Versen, wisst ihr. Aber so teilen wir manchmal unser Leben ein. Da habe ich so einen Vers, der ist es. Aber es ist ein Ganzes, ein ganz gesamtes Bild. Und die Verseinteilung, die ist erst im 16. Jahrhundert entstanden in der Bibel. Und es waren keine Juden, die das gemacht haben, sondern eine Kapiteleinteilung. Es war ein Erzbischof von Canterbury und die Verseinteilung, das war ein sogenannter Stephanus war das gewesen, der das gemacht hat. Also es ist auch interessant, das manchmal ein bisschen zu verstehen. Ne? Deswegen mag ich oft die Überschriften auch nicht so sehr. Weil das dann schon wieder so Preis der Nachfolge. Und mit dem gehen wir ja gern hausieren, mit diesen Worten wuchern wir auch. Der Preis der Nachfolge. Und ich finde es interessant, oft auch in unserem christlichen Büchermarkt, da wird gewuchert mit Superlativen. Herr, zerbrich mich. Also, das muss ich gar nicht beten, das kommt von ganz allein. Das kommt in der Nachfolge. Das ist so. Und wenn es in der geistlichen Nachfolge geschieht, dann merkt ein Mensch, das ist nichts Schlechtes, wenn der Herr mich zerbricht. Das ist was Gutes. Aber selbst gewählte Nachfolge, die dann solche heroischen Gebete ausspricht, zerbrich mich! Das wird dann was ganz was Hartes, wisst ihr. Und der Herr Jesus, der braucht keine Helden. Der braucht nur Kinder. Das ist alles. Der benötigt nur Kinder, braucht keine Helden. Nur Kinder. Er sagt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Um das geht's ja. Welches Kind würde beten? Zerbrich mich. Welches Kind kommt nach Hause und sagt, Papa, hau mal eine rein. Das wäre mal was. Ne? Habe ich schon lange vermisst, mach das mal wieder. Wir lachen drüber, aber so gehen wir mit Gott um. So gehen wir mit Gott um. Das kommt von ganz allein, die Erziehung. Und das ist eine Liebeserziehung. Und er schlägt nicht über die Stränge, der Vater im Himmel, wie wir Menschen dazu neigen, über die Stränge zu schlagen. Wir Menschen wissen schon, wie wir Disziplin schaffen. Und dann als gute Familie dastehen. Das wissen wir schon. Aber manchmal merkt man, es ist eigentlich gar keine gute Familie. Die wissen sich nur zu benehmen, das ist alles. Aber die sind nicht ehrlich. Und das ist ja das, als Kind Gottes, ehrlich zu sein. Ehrlich. Und das, Jesus macht diesen Punkt auch hier in dem, was wir mit der Überschrift haben, Preis der Nachfolge. Folge mir, ehrlich, ehrlich, ehrlich. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und ein bisschen so, das ist der Gedanke auch, der von Petrus mitschwang, ne? So, Jesus, was auch immer geschieht, ich werde sogar für dich sterben, ich werde mit dir sterben. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach, der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinem Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also, diese Sache ist, wenn ich jetzt, vielleicht ist dieser Ausdruck, manchmal freiwillig Jesus nachfolgen, ist ein bisschen, glaube ich, auch nicht so ganz genau. Ein Mensch folgt echt gezwungenermaßen Jesus nach. Das hört sich bei uns so negativ an, gezwungenermaßen, ne? Aber ein Herz, das wiedergeboren wird durch den Heiligen Geist, das ist der Ausdruck, ich kann nicht anders, ich muss Jesus nachfolgen. Das ist eigentlich dieser Zwang, dieses Gezwungen, dieses, sagen wir mal vielleicht, gezogenermaßen. Dass so ein Herz gezogen wird, vom Geist Gottes wirklich Jesus nachzufolgen. Um das geht's. Und dieses Herz, das weiß auch, dass Jesus nachfolgen ist keine Plage. Jesus nachfolgen ist ein steiniger Weg, das stimmt. Aber es ist keine Plage. Also ich muss den steinigen Weg nicht noch steiniger machen. Und das machen wir Menschen gerne. Wir sind werkgerecht bis zum Gehtnichtmehr. Das ist tatsächlich so. Werkgerecht bis zum Gehtnichtmehr. Das liegt in der gefallenen Natur des Menschen. Es ist da, diese Werkgerechtigkeit. Das habe ich gewählt. Das habe ich gemacht. Natürlich war es die Gnade Gottes. Stimmt schon, aber. Ja? Aber. Ich habe geraucht wie ein Schlot. Und als ich zum Glauben an Jesus fand, mag vielleicht jetzt jemand sagen, da warst du aber noch nicht gläubig. Ich würde jetzt sagen, ich war gläubig. Ich habe extrem gern die Bibel gelesen, vom ersten Tag an bis jetzt lese ich extrem gerne die Bibel. Und nicht einfach nur so, weil ich sie lese, ne, und sage, das ist auch eine spitze Sache, als Christ kann ich auch sagen, ich habe auch was gemacht, sondern ich spüre das, das ist mein tägliches Brot. Das ist tatsächlich so. Es gibt keine größere Freude, und wenn ich das so sage, dann ist es wirklich so. Ja. Um der Kinder willen benutze ich manche Ausdrücke heute nicht und manche Beispiele. Aber es gibt keine größere Freude für mich, als dass ich die Bibel lesen darf. Und es ist so eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen und die habe ich nicht reingepflanzt. Ich war so ein Klischee-Evangelischer in Deutschland. Getauft, konfirmiert, Wir haben nie gebetet zu Hause, wir haben nie die Bibel gelesen, wir gingen nie in die Kirche. Die einzigen beiden Male, die ich in der Kirche war praktisch, das war zu meiner Taufe als Säugling, habe ich es noch nicht so richtig mitbekommen. Und dann zu meiner Konfirmation praktisch. Zwischendrin schon ab und zu mal, ne, an Weihnachten. Aber als ich zum Glauben finden durfte an Jesus und es an Glauben finden dürfen, dass der Herr mich gefunden hat. Und wenn der Herr mich gefunden hat, ihr Lieben, dann hab ich mich selbst gefunden. Und das ist der Schlüssel auch, der mich bewahrt davor, vor Selbstverwirklichung. Du verwirklichst dich nur selbst, weil du dich selbst nicht gefunden hast. Aber wenn der Herr dich gefunden hat, dann hast du dich selbst gefunden. Und so verwirklichen sich manche dann auch an dem und jenen und das und dies. Das ist ja so, wir müssen erstmal ein Haus bauen, ne? Und dann bauen wir auch noch ein Haus und wir bauen noch ein Haus. Und weil uns, boah, ich habe eine Idee, wir bauen ein Haus. Ja, das ist so auch ein bisschen, darf man auch manchmal hinterfragen. Warum mache ich das eigentlich? Warum? Ist auch spannend. Ja, wir sind clever, wir bezahlen keine Miete. Aber man darf sich das schon mal fragen. Und das gehört manchmal so in unser Leben mit rein, weil das ist das Bild, das wir abgeben müssen. Und ich sage das nicht jetzt einfach nur so in den Raum rein, ich sage, ich kann das in jeder Gemeinde sagen. Im Schwäbischen sowieso. Da ist es ja so drin, so schaffe, schaffe, Häusle bauen, ne? Und da haben die einen schon, die Eltern haben schon ein Haus, da braucht man schon ein Navigationsgerät für die Größe des Hauses. Und dann sind die Kinder alle weg und dann ist das Haus zu groß, aber jetzt wissen wir auch nicht. Aber die Kinder bauen auch, jeder baut auch ein Haus. Das ist auch spannend. Das Haus ist leer, aber jeder baut ein Haus. Ein Haus, das auch wieder eines Tages leer sein wird. Ist doch interessant. Aber wir haben den Standard, den Status quo haben wir erfüllt. Weil mich könnte vielleicht jemand fragen, und du baust wohl nicht, oder wann baut denn ihr? Vielleicht kennt ihr das, diese Ausdrücke, ne? Und ich sage das jetzt, weil es einfach reinpasst. Es ist manchmal so. Ich habe nicht Jesus gefragt, das habe ich nicht. Das nicht, ich habe nur den Status quo gefragt, das war alles. Und der sagt mir, das macht man. Und der sagt mir, das macht man nicht. Das ist ganz einfach. Es geht nicht darum, was Jesus sagt hier, sondern es geht darum, was das Status quo sagt. Um das geht's. Aber Jesus sagt, folge mir. Folge mir. Nicht folge dem Status quo. Und das ist schon spannend, wisst ihr, Jesus spricht es ja in eine Kultur hinein, die war so von Tradition geprägt. Und wir sehen das ja in den Kämpfen, wenn dann Frauen zu Jesus kommen, verdorbene Sünderinnen, die ihn gesalbt haben, ne? Und die eine Frau dann noch mit dem Geld und der eine ganz fromme sagt, Mensch, ey, das Geld können wir auch nehmen. Und könntest dann für die Armen geben, Herr Jesus, das wäre doch was, ne? Das willst du, Barmherzigkeit. Oder deine Jünger waschen sich wohl die Hände nicht. Das macht man so bei uns. Bei uns wäscht man sich die Hände. Status quo. Der muss erhalten bleiben. Das ist unser Standard. Das gefährliche Leben. Ganz gefährlich. Und das ist eigentlich das, was der Søren Kierkegaard mit dem meinte. Das Ergebnis des Christentums, der Christenheit ist, dass alles unbedingt alles geblieben ist, wie es war. Es hat sich nichts verändert. Nur die Äußerlichkeit, die hat sich verändert. Die Riten haben sich ein bisschen verändert. Aber die Werte im Herzen sind eigentlich immer noch die gleichen. Was sich ja nach außen hin widerspiegelt. Das ist spannend. Ich habe das ja mal gesagt auf so einer Jugendkonferenz bei jungen Russlanddeutschen, sagte ich, das ist ja schon der Status quo. Jeder braucht ein tiefer gelegtes Auto und es muss schön poliert sein. Und dann fahren wir durch die Straßen. Und das war's doch. Ja, und je nachdem, aus welcher Richtung man kommt, geistlichen Richtung, dann gehen wir unter der Woche noch in die Muckibude, damit die auch schön wachsen und damit wir ein bisschen was darstellen können. Das war's. Bibel lesen tun wir natürlich auch. Aber die ganze Frage, wer bin ich eigentlich wirklich? Wer bin ich? Die wird sich erst in der Nachfolge klären, in der Nachfolge, in die wir gerufen werden, die wir uns nicht selbst wählen, in die wir gerufen werden. Und das ist ja was Erlösendes in dieser Nachfolge, wenn es darum geht, dass Jesus sagt, folge mir, komm und folge mir. Das ist ja dieses Wort, wenn wir denken aus Johannes Kapitel 15, das sagt Jesus in Vers 19, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist doch was. Und es ist auch gefährlich, ihr Lieben, und es ist auch so gefährlich, wenn man nachfolgen muss, weil man das bei uns so tut. Man folgt nach. Oder Frau. Und es tut man so. Aber das nicht vom Geist gewirkt ist. Nicht aus der Überzeugung, dass ein gnädiger, gütiger Gott in meinem Leben steht. Der mich gerufen hat und ich gar nicht anders kann. Ich kann nicht anders, weil es so gut ist. Und Jesus spricht hier was an. Diese Jüngerschaft hat Konsequenzen, sagt er. Und es ist ja schon spannend, ihr Lieben. Immer wenn man das liest, das bewegt mich selber. Er sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wir lernen ja, du musst erstmal für dein eigenes Leben sorgen. Ja, wenn du ausgesorgt hast, dann kannst du auch für andere sorgen. Das ist ein bisschen so dieses Bild, das wir aus dem Alten Testament des Propheten haben, als der Herr sagt, ihr lebt in getäfelten Häusern. Die können gar nicht getäfelt genug sein, eure Häuser. Und dieses Bild, das ihr benutzt, ist natürlich, dass ihr in eurer Selbstsicherheit lebt. Ihr habt euch sehr viel angehäuft. Und dann lässt sich's natürlich locker davon leben auch mal. Jetzt sind wir auch ein bisschen gläubig. Dann geben wir auch mal gerne was davon. Aber zuallererst muss ich erst mal schauen, dass ich was habe. Das ist nicht die Nachfolge, von der Jesus spricht. Weil ich bin ja gerufen in der Nachfolge, ihr Lieben. Das ist ja eine Erlösung, Nachfolge. Das ist ja erlösend. Weil Nachfolge sagt aus, was wir in Psalm 115 so gut lesen dürfen. Und die Schrift sagt, ich lese mal ab Vers 9, Israel, vertraue auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Dieses Wort fürchten, Furcht, ist ja auch, ich habe auch gesehen, das habt euch ja auch mit Furcht auch auseinandergesetzt. Furcht ist einfach nur auch übersetzt hier in dem Bild über Gott, Gott ernst nehmen. Das bedeutet Gott fürchten, ernst nehmen. Ernst nehmen. Und deswegen kann der Herr sagen, höre Israel, ich bin der Herr, dein Gott. Shema Israel. Und dieses Hören, das ist ein intelligentes Hinhören, so kann man es aus dem Hebräischen übersetzen, ein intelligentes Hinhören, also jemand, der denkt, während er hört. Was höre ich denn dann? Mit der Willigkeit, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Das Gehörte in die Tat umzusetzen. Und der Herr sagt seinem Volk, ihr, die ihr den Herrn fürchtet, also ihr, die ihr den Herrn ernst nehmt, vertraut auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Der Herr wolle an uns gedenken, er wolle segnen. Er segne das Haus Israel, er segne das Haus Aaron. Er segne die, die den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Er segne die, die den Herrn ernst nehmen. Ernst nehmen. Ich möchte ernst nehmen, was du sagst, Jesus. Und hier, ich lese immer aus der Schlachterübersetzung, deswegen ist es vielleicht für manche begrifflich ein bisschen anders. Deswegen habe ich heute Morgen auch gesagt, wie heißt du nochmal, Entschuldigung? Victor. Deswegen habe ich mit Victor auch gesagt, Mensch, mir wäre es fast lieber, wenn der Victor betet, weil ich habe das Wording nicht so drauf. Ich merke jetzt, Vater Unser zum Beispiel, habe ich manche gestern Abend fast durcheinander gebracht, ne? Weil ich das halt einfach das von den Wortwahlen, ne? die ist ein bisschen anders und so. Aber dieses Ernstnehmen, dieses Hören. Und er sagt, der Herr, in Luther-Übersetzung ist, der Herr denkt an uns und segnet uns. Das ist was Schönes. Nachfolge bedeutet, der Herr denkt an mich. Ich muss nicht selbst an mich denken. Ich muss nicht selbst an mich denken. Ist es wirklich so? Ich muss nur den Herrn ernst nehmen, das alles. Und wir rühmen das ja dann so, unsere Errungenschaften, oder jetzt zum Beispiel von Israel, wird ja viel so gerühmt, auch die technischen Errungenschaften, die sie alle haben, und, die Entwicklung im Land auch. Die Frage ist, ob das wirklich der Segen des Herrn ist. Wie gesagt, der menschliche Wille, der kann viel schaffen, extrem viel. Sie waren ja dafür da, das Volk Israel, auserwählt, um den Nationen zu zeigen, was es bedeutet, auf den Herrn zu vertrauen. Dafür seid ihr da. Nicht, was ihr alles erarbeiten könnt. Was der Mensch sowieso zustande bringt. Dafür seid ihr nicht da, weil das können all die anderen auch. Der Welt zeigen, was der Mensch sowieso zustande bringt. Aber ihr seid eigentlich erwählt, dass an euch das deutlich wird, der Welt deutlich zu machen, was Gott zustande bringt. Und es wird mir da drin so bewusst mit dem Arbeiten mit dem Marian zum Beispiel, ihr Lieben, was Gott zustande bringt. Dass ich nichts habe, wirklich nichts, nichts. Und ich weiß nicht, was ich morgen essen werde. Und ich habe trotzdem meine Rechnungen, die ich morgen bezahlen muss. Und ich weiß nicht, wie ich die bezahlen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eins. Die letzten Jahre habe ich sie immer bezahlt. Kann langweilig werden, ne? Wenn man es immer wieder hört. Gell? Ist so. Aber kann ermüden, wenn man das immer wieder hört. Immer wieder, ne? Und es ist wirklich so. Ich weiß nur eins, sie sind immer bezahlt. Immer. Immer. Und ich weiß nur eins, ich bleibe immer der Gleiche. Wie soll es werden das nächste Monat? Wie soll das alles werden? Es bleibt so. Und der Herr sagt, ich denke an dich. Und Jesus sagt eben, das Nachfolgen, das hat Konsequenzen. Das ist nicht einfach irgendwas. Und die Konsequenz daraus ist, letztendlich, wenn er sagt, dieses der Herr hat nicht wo, dann ist es ja eigentlich, dass die Jünger ihn hätten anschauen können und sagen, aber eigentlich hat es dir nie an was gemangelt, Jesus. Für uns kommt es ja eher negativ rüber, dass wir sagen, oh, jetzt muss ich, darf ich aber heute Nacht auch nirgendwo mehr mein Haupt hinlegen. Ne? Jetzt muss ich nach Hause und wenn wir zu Hause sind, sagen wir, wir sperren die Haustür gar nicht auf, sondern wir schlafen im Garten. Ja, um das geht's gar nicht. Überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass das deutlich wird, dass die Jünger sagen konnten, das stimmt, du hast keinen Palast. Das stimmt, im Verhältnis zu all den anderen Rabbis, die wir alle so kennen, hast du noch nicht mal jede Menge Geld angehäuft, weil die allermeisten Rabbis reich waren. Die waren wirklich reich. Die Schriftgelehrten, das war auch sehr wichtig, das zu verstehen oft. Im Gegensatz, wenn wir das lesen in der Bibel, die Schriftgelehrten waren immer reich gewesen. Die waren arbeitsam gewesen auch. Die hatten alle Geld gehabt. Und deswegen macht Jesus auch diese krassen Unterschiede, dass der Reiche es schwer haben wird, in die Ewigkeit zu kommen. Aber das Gute ist, sagt er, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Aber das ist ja klar, weil ich auf das vertraue, was ich erschaffen habe. Und die Jünger durften erleben in ihrem Nachfolge von Jesus, sie konnten ihn betrachten, wie das ist, wenn jemand seinem Vater im Himmel mit ganzem Herzen folgt. Wie das ist, wenn jemand dies zum Ausdruck bringt, meine Speise, Johannes Kapitel 4, Vers 34, meine Speise ist die, dass ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat. Das geht's. Und seine Werke vollbringe. Das ist es. Als die Jünger sagen, hast du keinen Hunger, jetzt sind wir extra ins Dorf gelaufen, haben für dich eingekauft, Jesus. Du musst doch Hunger haben. Und Jesus sagt, ihr versteht es gar nicht. Letztendlich sagt er ihnen mit dieser Aussage, ihr versteht ihr gar nicht wirklich. Wisst ihr, was mein Herz wirklich ausmacht? Und das könnt ihr auch erst verstehen, wenn ihr von Neuem geboren werdet. Weil dann legt der Geist in euer Herz. Und ihr habt eben diesen Kampf in dieser Welt und den Kampf habe ich ja auch. Schaut, ich wollte ja auch manchmal gerne ein bisschen reicher sein. Ist es so. Alles, was wir haben, ist tatsächlich so. Also, das haben wir irgendwie mal bekommen. Ne? Meine Kleidung haben wir uns gekauft. Aber die Autos zum Beispiel, die ich fahre, ist keines davon, gehört mir selbst. Keines davon gekauft. Immer gesagt, wenn Jesus will, dass wir ein Auto fahren, dann würde er uns eins geben. Und wenn er nicht will, dass ich eins fahre, dann brauche ich auch keins. Ganz einfach, eigentlich simpel. Es ist eigentlich eine ganz simple Wahrheit. Weil ich werde das bekommen, was ich benötige. Das sagt die Bibel aus. Das ist wirklich so, ihr Lieben. Und das macht es eben aus, wisst ihr, wenn man sagt, in dem nicht, dass ich jetzt so geistig so hochstehend bin. Ich wollte auch manchmal gern mehr haben, das ist tatsächlich so. Ne? Und mich ärgert es wirklich tatsächlich manchmal, dass ich nicht mehr habe. Echt so. Und als ich mich mal wieder geärgert hatte, nicht mehr zu haben, hat unser Sohn gesagt, aber Papa, wer erlebt es schon noch heute, dass er Winterreifen benötigt, für die Winterreifen betet, und am anderen Tag das Geld im Postfach liegen hat, dass er sich die Winterreifen kaufen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, eine schlaue Deutsche sagt, ja, siehste, also es braucht ja auch jemanden, der arbeitet, der dir das Geld geben kann. Ja, das ist dann unser kausales Verständnis. Aber der Gedanke, wisst ihr, dass Jesus dir das gibt, was du wirklich benötigst. Und er gibt es dir auch. Die Frage ist nur, wem folgst du nach? Das ist alles. Das ist die Frage. Und Jesus macht das hier so deutlich. Schaut, das ist die Konsequenz. Und das ist eine positive Konsequenz. Der Sohn des Menschen hat nicht, wohin er legt, das stimmt. Aber habt ihr jemals einen Sohn des Menschen gesehen, dass er nirgendwo schlafen konnte? Nö. Habt ihr jemals den Sohn des Menschen gesehen, dass er Hunger geleidet hat, gelitten hat? Nö. Habt ihr die gesehen, die den Sohn des Menschen nachfolgen, dass die Hunger litten? Nö. Weil in diesem Kapitel, in diesem Lukas-Kapitel, das wir lesen, da geht es ja auch um das ganze Kapitel letztendlich geht ja auch um diese Nachfolge. Und da kommt ja auch dieser Bericht nochmal über die Speisung der 5000. Wenn sie euch nachgefolgt werden, euch Jüngern, das stimmt, dann hätten die 5000 Hunger gelitten. Die wären ohne Abendessen ins Bett, die wären ohne Frühstück aufgestanden, das stimmt. Aber sie sind ja nicht euch nachgefolgt. Das bedeutet, wenn man Menschen nachfolgt, das bedeutet, wenn man Menschenlehren nachfolgt, das bedeutet, wenn man seiner eigenen Vorstellung von Nachfolge nachfolgt. Dann kann es leer ausgehen, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber die Menschen, die mir nachfolgen, die werde ich nicht auf der Wiese sitzen lassen und sagen, grabt euch ein paar Wurzeln aus. Oder macht es irgendwie, bin mal gespannt. Morgen früh könnt ihr wieder kommen. Morgen früh ist die nächste Andacht, da könnt ihr wieder kommen. Nee, ich sorge für dich. Ich sorge. Und das ist eigentlich die Konsequenz, wisst ihr, das ist die Konsequenz, auf Jesus zu schauen und zu sagen, hat es dir jemals an was gemangelt, Jesus? Nein, hat es nicht. Was war der Schlüssel? Ich wollte einfach nur im Vater bleiben, das ist alles. Was wäre der Schlüssel für Petrus, Johannes, Jakobus, wenn er in mir bleibt. Wenn er in mir bleibt. Und ich muss auch ehrlich, ich bin auch ehrlich, nicht, ich muss ehrlich sein, ich muss ja nicht ehrlich sein, aber ich darf ehrlich sein. Ich weiß manchmal auch nicht so ganz genau, wie das aussieht, in dir zu bleiben, Jesus. Weil da kommt gleich wieder so ein Satz von Regeln, in dir zu bleiben bedeutet nicht zu rauchen. In dir zu bleiben bedeutet nicht zu trinken. In dir zu bleiben bedeutet nicht zu schnell Auto zu fahren. In dir zu bleiben bedeutet nicht schmutzige Filme zu schauen. In dir zu bleiben bedeutet, was weiß ich. Es kommt gleich immer wieder so eine Liste. Aber in dir zu bleiben bedeutet, dass mein Herz wirklich erfüllt ist von dieser Gewissheit. Der Vater im Himmel wird sorgen. In dir zu bleiben bedeutet, dass dieser Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, das Herz ausfüllt. In dir zu bleiben bedeutet diese tiefe Gewissheit im Herzen, der Herr wird handeln, er wird handeln, er hat immer gehandelt und er wird handeln. Weil ich dem Gott gehöre, das ist ja auch dieser Ausdruck von Jahwe, dieses selbstexistente Gott, ich gehöre doch diesem Gott, der ständig, kontinuierlich, jede Sekunde was Neues schafft. Der nie aufhört zu schaffen. Nie. Nie. Während wir hier sitzen, wachsen unsere Haare. Wir merken das gar nicht. Aber das ist einfach so. Also für diejenigen, die Haare haben, ne? Die wachsen. Wenn wir hier sitzen, wachsen unsere Fingernägel. Wenn wir hier sind, geschieht gerade was, während wir uns hier austauschen, geschieht gerade was mit unseren Genen. Das war sehr interessant. Ich habe vor kurzem mit jemandem sprechen dürfen, der Jesus liebt und der in der Forschung tätig ist, in der Genforschung tätig ist. Und der sagt, wenn du diese Forschung machst, was da alles passiert, innerhalb von einer Zehntel Sekunde, Tausendstel Sekunde im menschlichen Körper. Faszinierend. Es bleibt nichts das Gleiche. Das ist ständig irgendwas am Wirken. Dem Gott gehöre ich. Und deswegen sagt der Herr ja auch seinem Volk, das ist doch auch, was er euren Kindern weitergeben sollt. Er sagt in 5. Buch Mose, Kapitel 6, höre Israel ab Vers 4, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinem Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und wenn ich mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner Kraft da drauf verwende, dann kann ich es auf nichts anderes verwenden. Aber wisst ihr, jetzt sagt uns der erste Johannesbrief, der gibt uns den Schlüssel dafür. 1. Johannes Kapitel 4. Der 1. Johannes Kapitel 4 sagt uns, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Also mit anderen Worten, könnte ich vielleicht heute Morgen sagen auch, wenn jemand da ist und sagt, ich weiß gar nicht, wie das geht, Gott zu lieben. Ich versuch's und versuch's, aber ich denke, das geht gar nicht. Kann ich mal sagen, Jesus, mach mir zuerst mal die Augen auf, zu sehen, was das bedeutet, dass du mich liebst. Dass du mich liebst. Das ist der Schlüssel, ihr Lieben. Das andere wird ein Zwang. Aber dieses Lieben, dieses Vertrauen und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Also auf dem Herzen. Ich trage dich auf dem Herzen, sagen mal manchmal Mütter zu ihren Kindern. Ich habe einen Freund, denn sein Papa ist Pastor. Und mein Freund hat alles Erdenkliche getan, um seinen Papa bloßzustellen. Obwohl er sagt, ich habe überhaupt keinen Grund dazu gehabt. Aber ich wollte ihn lächerlich machen. Das heißt, Sonntagmorgen gehe ich nie zum Gottesdienst. Immer ausgeschlafen. Samstagabend habe ich es richtig krachen lassen auf Partys. Und dann ging ich zur Armee und bei der Armee war ich eigentlich nur, damit ich mein Marihuana konsumieren konnte. Und dann kam ich am Freitag heim, habe meine Tasche hingestellt, meine Mutter, die mit dreckiger Wäsche. Und die Mutter wusste ganz genau, Sonntagmittag muss die Wäsche fertig sein, weil ich muss zum Zug, muss zurück zur Armee. Und jeden Sonntag, sagt er, jeden Sonntag, wenn er die Tasche aufgemacht hat, das war ich mir gar nicht ertragen, aber er konnte anders, er hat die Tasche aufgemacht in der Kaserne und jedes Mal lag eine Karte auf der Wäsche drauf. Ich liebe dich. Er sagt, er hat kein einziges Mal gehört in diesen vielen Jahren, dass sein Vater gesagt hat, geh zum Gottesdienst. Das kann jeder anders machen, ist klar. Aber was er nicht ertragen konnte, war, da stand immer diese Karte, ich liebe dich. Jetzt konnte aber seine Mutter auch nicht sagen, mach das nie mehr wieder. Das war seine Mutter. Sie hat ihn auf dem Herzen getragen. Und das hat das Leben dieses jungen Mannes total verändert. An einem Punkt, wo er merkte, ich kann gar nicht mehr anders, als diese Liebe zu erwidern. Und daraufhin hat er auch ganz klar zum Glauben an Jesus gefunden. Und das Leben dieses jungen Mannes hat sich so radikal verändert. Und dann sagt der Herr, und du sollst diese Worte deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wie schärfe ich denn was ein? Einschärfen, das ist eine Aktion, also da muss ich aktiv werden. Ja? Das ist Aktion. Reden, rede ich eben. Aber einschärfen, also es bedeutet, dass du diese Worte auch lebst. Dass du diese Worte auch lebst. Diese Worte, wem folge ich denn nach? Wem folgen wir denn nach? Wir folgen dem ewigen Gott nach. Wir folgen dem nach, der nicht wusste in seinem irdischen Leben, wohin mit meinem Haupt, aber der immer sagen konnte, jede Nacht wusste ich, wo ich es hinlege. Dem folgen wir doch nach. Mir ist immer sowas bewusst geworden, als ich bei einer Segnung dabei war. Diese ganze Frage auch, die Jesus die praktisch aufgegriffen wird, als hier Kinder zu Jesus gebracht wurden und er es segnete und sagte, solcher ist das Reich Gottes. Und es bedeutet eigentlich, in Bezug auf das Reich Gottes müssen Erwachsene wieder Kinder werden. In Bezug auf das Reich Gottes müssen Erwachsene wieder Kinder werden. Und Kinder nicht erwachsen werden. Um das geht's, wisst ihr, das ist ja der Vorteil, je früher, und es ist so, je früher dein Herz Jesus gehört, je früher. Und das ist eben auch, das müssen wir Eltern uns aber auch sagen lassen, wir können das nicht machen, ihr Lieben, das geht nicht. Das ist unmöglich. Das kann nur der Geist Gottes machen. Und wir haben kein Anrecht drauf. Wir haben kein Anrecht drauf. Das ist auch, da zerbrechen manche drunter, weil man denkt, jetzt habe ich doch mein Leben lang so und so und so und jetzt wird das nichts. Ich habe kein Anrecht drauf. Das wäre dieses kausale Verständnis. Lebe ich fromm, dann kommt es dabei raus. Ich habe kein Anrecht drauf. Das ist ein Geschenk und auf ein Geschenk habe ich kein Anrecht. Das kriege ich geschenkt. Ich kann auch sagen, hey, schenk mir mal was. Das wäre mal was. Hey, schenk mir jetzt mal was. Ich würde es auch mal erleben, wie das ist, dass einem was geschenkt wird. Aber es ist sehr wichtig. Jesus will nur Nachfolger haben. Er will nur Nachfolger haben, die vom Geist Gottes bewegt sind, ihm nachzufolgen. Nur um das geht es, ihr Lieben. Und dass ich einen Weg vielleicht bereiten kann, das sagt der Herr im Alten Testament, dass du es ihnen einschärfst, dass du ihnen die Worte vorsprichst, ja, und einschärfst, indem du selbst so lebst. Nicht einschärfen, indem du so einprügelst, die Worte. Oder dort sitzt, weil das wurde dann draus bei den Israeliten. Die saßen dann dort. Das ist das richtige Essen. Das ist die richtige Kleidung. Das ist die richtige. Das. Deswegen war ja auch das Leben von Paulus so geprägt. Von das ist das Richtige. Weil er nicht wusste, was das Richtige ist. Wisst ihr, er wusste gar nicht, was das Richtige ist. So richtig ist doch, wenn man 15 Jahre lang das Gesetz Gottes studiert, wenn man es auswendig lernt, das Gesetz Gottes. Das muss doch richtig sein. Das ist doch das, was drinsteht in der Bibel. Du sollst es einschärfen. Aber was wollte denn der Herr? Was wollte er? Er sagt zu den Alten in Israel, wenn ihr durch den Jordan geht, nehmt 12 Steine mit. Baut diese 12 Steine auf. Warum? Warum? Damit ihr erzählen könnt, wenn irgendwann mal euch jemand fragt, warum habt ihr da eigentlich 12 Steine aufgebaut? Dass ihr das erzählen könnt. Wir sind durch die Wüste gelaufen. Bitteres Wasser wurde zu süßem Wasser. Das Meer hat sich geteilt. Uns hat es keinen Tag an Essen gefehlt. Unsere Sandalen, die sind, oder was wir auch immer da damals an den Füßen hatten, ne, die sind nicht an uns zerfallen. Die Kleidung, die wir anhatten, 40 Jahre lang, das ging nicht kaputt. Der Gott Israels ist der wahre Gott, der regiert wirklich. Das sollte proklamieren. Das sollte proklamieren. Und aus diesen heraus dann, wenn ein Herz so ist, dass das Herz gerne auch diese Gesetze Israels tun möchte, wisst ihr? Die Menschen wurden ja nicht gerettet, weil sie die Gesetze Israels getan haben. Aber die sollten sie gerne tun, weil sie gerettet sind. Das ist ja das auch. Wir werden ja nicht gerettet wegen guten Taten. Aber wir tun gute Taten, weil wir gerettet sind. Deswegen. Deswegen, weil mir selbst Gutes widerfahren ist. Deswegen. Und das wollte der Herr, dass die alten Israels, das den, ihren Kindern einschärfen. Das lohnt sich, diesem Gott Israels nachzufolgen. Und die Kinder sollten das sehen zu Hause. Ach, so sieht es aus. Aber das ist ja eine super Sache. Und da waren manche dabei, die haben auch gesagt, das ist keine super Sache. Also diese Nachfolge. Und deswegen eben müssen Erwachsene in Bezug auf das Reich Gottes, in Bezug auf Nachfolge wieder Kinder werden. Und Kinder in Bezug auf Nachfolge nie erwachsen werden. Weil Kinder sind es dann allermeist, die das glauben. Wenn ich 10 Euro brauche, wenn ich die wirklich brauche, die 10 Euro, für, wenn ich jemandem helfen möchte, dann werde ich die 10 Euro haben. Als Erwachsener beginnt man das Rechnen und sagt, ja, das kann passieren, das kann auch nicht passieren. Das ist ja unser Denken, ja? Das sind wir sofort am Kalkulieren. Ja, das kann passieren, das muss aber nicht passieren. Oh, da muss viel. Und die Frage ist, dann lebst du auch dann richtig konsequent, dass der Herr dich da auch beschenken kann. Und das sagt Jesus alles gar nicht. Das sagt er überhaupt nicht. Konsequent leben, ja, das ist wichtig, ihr Lieben, in der Nachfolge. In der Konsequenz, in der Umsetzung dessen, was ich von Jesus höre, was ich von Jesus höre und es umsetze im Leben, in der Konsequenz liegt das Wachstum. In der Konsequenz liegt das Wachstum, das stimmt. Und das ist halt, manchmal bleiben dann manche ewig kleinwüchsig. Aber das in ewig kleinwüchsig bleiben, das liegt nicht daran, dass der Herr nicht das Wachstum schenken würde. Das liegt daran, dass ich das ständig in Frage stelle, was der Herr mir zu sagen hat. Ständig. Ständig. An dem liegt das kleinwüchsig bleiben, ihr Lieben. Und das machen dann wir Erwachsenen. Wir stehen das, wir ziehen es in Frage, wir stellen das in Frage. Ja, so einfach ist das ja nicht. Und da gibt es die interessantesten Beispiele. Ob es um Vergebung geht, so einfach ist es ja nicht. Ob es darum geht, tatsächlich zu sagen, was ist eigentlich der Beruf, den du willst für mich, Jesus? Was ist eigentlich der? Nicht, was ich will. Das hat mir auch mal sehr geholfen, als ich in der Nachfolge, wisst ihr, folge mir nach. Ich habe mich immer gefragt, was ist jetzt eigentlich mein Weg, Jesus? Was ist mein Weg? Und da war ich schon Bibelschulleiter gewesen und habe oft gebetet, zeig mir doch meinen Weg, Jesus. Und manchmal ist es ja so beim Bibellesen, wie es Martin Luther mal sagte, ne? Du kommst an eine Stelle vorbei und du verstehst diese Stelle nicht. Dann zieh deinen Hut und geh einfach weiter. Weil irgendwann kommst du an die gleiche Stelle zurück und plötzlich macht es Sinn. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon gelesen hatte. Aber plötzlich hat es Sinn gemacht. Und zwar sagt Psalm 25, Vers 4, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, nicht in meiner Wahrheit. In deiner Wahrheit. Deine Wege, nicht meine Wege. Es geht nicht um meine Wege. Es geht um deine Wege. Es sind deine Wege, Herr. Deine Wege. Und deswegen konnte jemand ausdrücken, Oswald Chambers, der sagte, es spielt keine Rolle, wohin wir gehen im Leben. Es spielt nur eine Rolle, ob wir den Führer unseres Lebens kennen, wisst ihr? Um das geht's. Und deswegen suchen auch viele junge Männer heute oft einen Job, der gut bezahlt ist. Es geht eigentlich gar nicht mal mehr um die Jobs mittlerweile in unserer Gesellschaft. die ich wirklich tun wollte, sondern das, was gut bezahlt ist, was am besten bezahlt ist. Und deswegen mache ich noch ein Studium und ich packe noch ein Studium obendrauf. Und dann, wenn es geht, und wir treffen uns ja in unseren Familienversammlungen und der Cousin hat das studiert, oh Mensch, hey, das könnte ich vielleicht auch noch machen. Ne? Weil man weiß ja nie, wo man bleibt. Man weiß ja nie, was kommt. Und ich sage jetzt nicht, dass das verkehrt ist, ihr Lieben. Nee. Aber wenn das meine Motivation ist, man weiß ja nie, dann ist es verkehrt. Weil es geht doch darum, leite mich deine Wege, Jesus. Deine Wege. Ist doch total neue Ära, in der du mich führst, Jesus. Und zwar sagt Jesus in Lukas Evangelium, bringt es zum Ausdruck, und sagt, schaut, das eine ist dieses selbstgewählte Leiden. Manche wählen ihr Leiden selbst. Oh ja, das will ich auch. Ich will auch nicht wissen, wo ich mein Haupt hinlege. Ne? Und es sind schon viele gescheitert. Es gibt viele bittere Christen, das ist wirklich so. Und es ist traurig, ihr Lieben, wenn du zu einer Beerdigung kommst von einer Frau, die eine Jesusfrau war. Das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Aber ihr Leben so bitter war. Bitter. Bitter. Ich habe doch um Jesu Willen, habe ich doch alles. Um Jesu Willen. Das ist die Frage. Oder war es dein eigener Wille? So sieht es dann aus. Mein alter Pfarrer, durch den ich zum Glauben finden durfte, der sagte mir, Heinz, an einem Jesus-Menschen siehst du, dass er ein Jesus-Mensch wird, wenn er im Alter milder wird. Nicht wischiwaschi. Wisst ihr, nicht wischiwaschi. Lass 5 Grad sein. Um das geht es nicht, aber milder. Jemand, der wirklich weiß um seine eigene Sündhaftigkeit, Verlorenheit und jemand, der immer mehr weiß um die Gnade und Güte des lebendigen Gottes. Und jemand, der immer mehr staunt darüber, dass wir angenommen sind. Und dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Und jemand, der immer mehr staunt über die Kapazität, die Fähigkeit von Jesus, mit unserem bisschen Leben was zu machen. Das bedeutet, da wird man mild. Mild auch mit anderen, wenn man so unwirsch ist. Ne? Die müssen doch und die sollen doch. Und wenn du das nicht machst, du Mensch. Nee. Ich weiß ja, dass das manchmal im Leben Zeit braucht. Und es ist doch manchmal komisch, dass das Leben manchmal so komische Wege schreibt. Ist doch echt spannend, wenn du dann im Gefängnis bist und triffst jemanden, so einen Jungen, der in einer Familie aufgewachsen ist, schon von Opas Beinen an alle in die Gemeinde gegangen. Und wunderbare Lieder gesungen. Und jeder war treu, ist mit Jesus gelaufen und der sitzt im Gefängnis. Und keiner hat ihn besucht von seinen Cousins, weil er nicht so richtig reinpasste mehr ins Schema. Und er dann sagt, Mensch, bin ich Gott dankbar, dass ich im Gefängnis sitze. Ich bin nicht dankbar für das, was ich gemacht habe. Aber ich bin dankbar, dass ich hier im Gefängnis bin und endlich mal zur Ruhe komme. Und mir Jesus begegnet ist hier im Gefängnis. Und dass dieser junge Mann tatsächlich von Jesus berührt wurde, das zeigte mir, dass dieser junge Mann nicht gerichtet hat, nicht zurück zu Gericht zog über seine Familie, die ihn nicht besucht hat, weil sie die Schande nicht ertragen hat. Hat er überhaupt nicht. Das hat mir gezeigt, dass der junge Mann wirklich von Jesus berührt war. Was sagt Heinz? Die wissen es, die können es halt einfach euch auch nicht anders. Aber ich will ihnen die Liebe Jesu nicht vorenthalten. Das ist die Nachfolge. Jesus repräsentiert die Ära von einer Ankunft von einer total neuen Ära. Und das macht er da drin deutlich, indem er sagt, und sagt zu dem jungen Mann, der sagt, oder der Mann, der zu ihm sprach, oder wer auch immer, folge mir nach, sagt Jesus. Und der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Und es war genau richtig im jüdischen Kontext, absolut. Wir kennen das aus Exodus, Exodus 19, 20. Du sollst deinen Vater und Mutter ehren. Das stimmt. Und jetzt kommt aber was viel Größeres. Wisst ihr, was viel Größeres. Das kann nur Jesus außer Kraft setzen. Nur der lebendige Gott kann praktisch sein, wenn man so will, das, was er vorgibt, außer Kraft setzen. Und er sagt letztendlich da drin, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Es geht jetzt um was viel Größeres, es geht ums Reich Gottes. Vielleicht war der Gedanke auch dabei, jetzt habt ihr euch 400 Jahre lang um eure eigenen Gesetze gedreht. Und habt sie verfeinert, eure Gesetze. Habt Bücher über eure Gesetze geschrieben. Und du kannst mir natürlich sofort aus deinem Gesetzbuch erklären, die feine Erklärung, warum ich noch zu Hause bleiben muss, meine Eltern zu beerdigen. Aber das ist doch tot, eure Gesetze sind doch tot. Sie sind doch tot. Das Gesetz Gottes wirkt Leben. Das Gesetz des Geistes wirkt Leben. Und das Gesetz, das der Herr gegeben hat, hat er fürs Leben gegeben. Hast du deine Eltern wirklich jemals geehrt? Mit anderen Worten? Ja, ich habe immer das gemacht, was sie sagten. Ist das Elternehren? Ehrst du Gott, indem du immer das machst, was er sagt? Ja, ich ehre Gott. Nee, du ehrst ihn mit deinem Herzen, der Liebe. Nicht mit dem Äußeren. Wie gesagt, wir tun nicht gute Taten, damit wir gerettet werden, sondern aus der Rettung heraus geschieht es. Aus der Rettung heraus. Und das ist eigentlich auch wieder da diese Lüge, die manchmal im Leben ist. Also dieses kein Ausweichen in irgendeine Möglichkeit. Und die Möglichkeit, Jesus gibt mir diese Möglichkeit, und ich habe sogar noch einen guten Grund dafür. Und das Letzte, dieses Zurückschauen, ist nicht eine Sache des Glaubens. Jesus sagt, wer zurückschaut, wer die Hand an dem Pflug legt. Und er bezieht es darauf, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir. Also gib du mir die Erlaubnis, Jesus. Das ganz überspitzt gesagt, Leute, ich habe einen Freund, der mit seiner Frau zusammen 25 Jahre in einer tollen christlichen evangelischen Gemeinde gedient hat, Jugendarbeit gemacht hat, ganz fein, feine Leute, Haus gebaut, 4 Kinder und jetzt verlässt er seine Frau und sagt, die wollte ich eigentlich nie heiraten. Und das Tolle daran ist, Gott hat mir eine neue Frau geschenkt, Heinz. Versteht ihr? Gott hat mir eine neue Frau geschenkt. Natürlich bin ich zuvor zu einem Pfarrer gegangen und habe Buße getan darüber, dass ich meine erste Frau verlassen habe. Ja, das lernen wir ja. Wir sind ja fromm. Buße tun, das lernen wir. Wir lernen auch, wie man weint. Aber dass das Herz wirklich an Jesus hängt. Das kann mir nur der Geist Gottes lehren. Und dann hat er auf so einer frommen Internetseite, da gibt es ja auch so tolle Portale, da kann man auch seine Frau finden oder Mann oder was man auch gerade so vermisst. Und da hat er dann die Frau des Lebens gefunden. Das ist auch gläubig, die Frau. Witwe. Tolle Gemeinde. Und wir haben uns gesehen und sind uns im Arm gefallen und gemerkt, wir sind füreinander bestimmt. Das schwingt hier mit, ihr Lieben. Jesus, gib mir die Möglichkeit. Ich würde gern. Und Jesus sagt nicht nein. Er sagt, das finde ich auch spannend, dass Jesus hier nicht Nein sagt. Nö, er sagt, du kannst es ruhig machen, aber ich will nur eins sagen. Das hat mit Nachfolge nichts zu tun. Das hat mit Nachfolge nichts zu tun. Es ist nicht der erhobene Finger. Nein, 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 nein. Nee. Ich würde nur eins sagen. Und es ist ja immer, das kann ja niemand so wunderbar wie Jesus. Der sagt einfach, wenn du die Hand am Pflug legst, dann schau nicht zurück. Weil der Glaube, der schaut nicht zurück. Und wie viele schauen zurück? Was habe ich da alles verpasst? Was habe ich da alles vermisst? Und es kann dann auch manchmal, wisst ihr, im Leben so sein, es muss sich nicht so ausspielen wie jetzt bei meinem Freund, das Ausbrechen aus der Ehe, aber man ist innerlich schon ausgebrochen. Viele sind schon innerlich ausgebrochen. Aber um des äußeren Willen brechen wir nicht ganz aus. Ausgebrochen aus dem Leben. Also das heißt, keine eigenen Bedingungen stellen. Der Glaube stellt keine eigenen Bedingungen. Das Zurückschauen ist nicht die Sache des Glaubens. Apostel Paulus wird schreiben im Philipperbrief Kapitel 3 und sagt, ich strebe nach dem, was vor mir liegt. Ich muss nicht zurückschauen. Was ist mir da alles angetan worden? Was habe ich alles verpasst? Was? Nee. Der Glaube, der schaut nach vorne. Da kommt was Wunderbares. Das heißt da manchmal das Zurückschauen, die guten alten Regeln. Die Regeln, die mir die Sicherheit gegeben haben. Und die gleichzeitig mir auch die Jesus-Gewissheit vorenthalten haben. Paulus, gute alte Regeln. Aber keine Jesus-Gewissheit gehabt. Wem diene ich? Diene ich dem Leben der Vorväter? Das ist ja die Frage hier. Wem dienst du, wenn Gott dich ruft? Wenn Jesus dich ruft, wem denn? Dem Leben der Vorväter? Jesus macht es so deutlich und sagt in Lukas 14, 25, die Menschen zogen ihm nach und Jesus wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mir nachkommen. Und das ist klar, und diesem Kreuz, das ist ja auch dieses Symbol auch von diesem Joch, dass Jesus sagt, komm auch unter mein Joch und lern von mir. Lern von mir. Also, wem dienen wir? Dem Leben der Vorväter? Das ist wirklich eine wichtige Frage, ihr Lieben, in der Nachfolge von Jesus. Also wie ehren die Lehre und die Würde der Väter und nicht die Lehre von Jesus? Das kann schon sein, das hat man immer so gemacht. Wir wissen jetzt nicht so ganz genau, warum man das schon immer so gemacht hat, aber das hat man schon immer so gemacht. Das sagt man immer gerne den Orthodoxen nach, ne? Die sind so. Aber sind wir nicht auch ein bisschen so? Heiko Grimmer, Pfarrer in Württemberg, der mal mein Chef war, der sagte mal auf einer großen Konferenz, so einer Gemeinschaftskonferenz, sagte er, die Katholiken haben ihren Papst und wir haben unseren Martin Luther. Ja, der Martin Luther hat es gesagt und wenn der das gesagt hat, dann muss es richtig gewesen sein. Obwohl der Martin Luther sagte, er wollte, dass seine Bücher nicht gelesen werden und er wollte, dass niemand sich nach seinem Namen benennt. Das ist interessant. Irgendwie nicht zugehört, ne? Könnte man sagen. Irgendwie nicht zugehört. Also nicht mal sein letzter Wille ist ihm erfüllt worden, könnte man sagen. Also um das in dem Bezug, ich bin ja auch ein Lutheraner, in dem Bezug zu sehen. Darf da schon mal drüber nachdenken. Die nicht dem Leben der Nation, so wie es manche sagen mir jetzt, ich möchte mich gerne taufen lassen, heißt, es war die Woche so, und ich fragte jemanden, warum willst du dich denn taufen lassen? Ja, weil mein Papa, der ist orthodox getauft, meine Mama ist evangelisch, aber mit meinem Papa habe ich mehr zu tun. Aha. Und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Priester vor dir, und die gibt es, die orthodoxe Priester, die fragen dich, warum willst du dich taufen lassen? Und du sagst, ja, ich will halt orthodox sein. Und der Priester stellt dir nochmal die Frage, warum willst du dich taufen lassen? Und du wundest dich, warum stellt er mir nochmal die Frage? Ne? Ich habe es doch gerade beantwortet. Ja, ich will halt orthodox sein, das gehört dazu. Und der Priester fragt dich nochmal, warum willst du dich taufen lassen? Und da hat mich der Junge angeschaut und sagt, das war wahrscheinlich die verkehrte Antwort, oder Heinz? Und ein anderer, der neben ihm saß, der sagte, ich glaube, es geht nicht darum, irgendein Volk anzugehören oder orthodox zu sein, aber es geht darum, glaube ich, gell Heinz, es geht darum, dem Volk Jesus anzugehören, oder? Richtig. Sitzen bleiben. Also, oder aber, letztendlich dem Leben des Königreiches Gottes. Darum geht's. Und das können wir uns nur selbst beantworten. Das Recht hat niemand, das für einen anderen zu beantworten. Die Freiheit hat aber jeder, sich das für sich selbst zu beantworten. Und in dem dann auch zu sagen, was zu sagen ist. Was zu sagen ist dann. Folge mir nach und entscheide für dich selbst, was und wem du gerade nachfolgst. Und vielleicht, ja, ich lebe mit Jesus, ja, aber,
du warst so viel in meinem Leben und ich habe mich so dran gewöhnt, ich habe mich so dran gewöhnt an das, das tut man eben.
Da habe ich mich dran gewöhnt. Und man lebt eben so bei uns. Das hat nichts mehr mit der Nachfolge Jesu zu tun, aber das stilisiere ich als Nachfolge. Und so nebenbei, das habe ich am Anfang gesagt, als ich geraucht habe wie ein Schlot, ne, und zum Glauben an Jesus fand, habe ich immer noch geraucht wie ein Schlot. Und ich habe Bibel gelesen und habe geraucht wie ein Schlot dabei. Immer eine Tasse Kaffee und eine Zigarette. Unvorstellbar, ne? Heute denke ich auch drüber nach. Doch, das ist vorstellbar. Und dann kam ich habe immer versucht aufzuhören, weil mir Leute sagten, hör auf, als Christ raucht man nicht. Hör auf. Und ich habe wirklich versucht aufzuhören. Und ich konnte nicht aufhören. Aber dann bin ich zum Heuchler geworden. Diejenigen, die mir immer sagten, hör auf. Wenn ich wusste, die treffe ich dann wieder zur Bibelstunde, dann habe ich so einen halben Tag nicht geraucht. Ne? Und dann habe ich dann vorher vielleicht noch einen Kaffee getrunken oder habe noch ein bisschen Odol rein. Und dann war das okay. Ne? Und dann war das so an einem Punkt, dass ich dann mal irgendwo war und da kam der vorbei, der Leiter da von diesem Hauskreis, der kam vorbei und ich habe gerade eine geraucht, ne? Und jetzt sah ich den von Weitem schon und dann da habe ich das schnell versteckt da hinter mir, ne? Und stand dann so rum, so irgendwie und habe mich geschämt bis zum geht nicht mehr, aber ich konnte nicht aufhören. Und dann war es die Gnade Gottes und das ist es. Wir lieben Gott. Nicht, weil wir ihn lieben, sondern weil er uns liebt. Und das verändert. Und ich las in der Bibel, bei meiner täglichen Bibellese, kam ich in 1. Korinther Kapitel 6 an die Vers Euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und das habe ich bestimmt schon ein paar Mal gelesen. Und ich hätte sofort sagen können, mit was man das in Verbindung bringt. Man tut das nicht, man tut jenes nicht, man tut das nicht. Und dann plötzlich las ich das und es hat mich so getroffen. Und ich habe mir vorgestellt, wow, mein Leib, der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann habe ich mir vorgestellt, der Tempel, die Säulenhalle Salomos, wie die Rauchschwaden so durchziehen. Das hat mir geholfen, mir das drüber Gedanken zu machen. Und dann dachte ich, das passt irgendwie nicht so richtig. Und dann sagte ich, Jesus, wenn es so ist, dann bitte ich dich, dass du mir das heute wegnimmst. Ich kann nur sagen, ich kann es nicht aufhören. Ich kann nicht. Aber wenn du das kannst, dann nimm es weg. Und es war sofort weg. Und ich habe nie mehr im Leben, seitdem, über 20 Jahre jetzt, 30 Jahre, irgendeinen Geschmack nach einer Zigarette gehabt. Ich habe andere Lüste im Leben, ihr Lieben. Ich bin manchmal geplagt. Das ist wirklich so. Ich kann mich gut damit verbinden, mit dem, was Martin Luther sagte. Ich denke mir manchmal, was ist da nur los? Was ist da nur los? Und dann versuche ich dagegen zu kämpfen. Und vergesse dann manchmal einfach zu Jesus zu schreien. Zu sagen, Jesus, aber du bist doch Sieger. Und in deinem Siegesnamen, Jesus. In deinem Siegesnamen. Und wenn wir jetzt eine Männerrunde hätten, dann würden wir über das sprechen, was zu einer Männerrunde gehört. Wenn wir eine Frauenrunde hätten, wüsste ich nicht, was ich zu sagen habe. Ne? Aber ihr versteht. Ihr versteht. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Und es ist so wunderbar, dann den Sieg von Jesus zu erleben. Und zu wissen, Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Das führt mich nicht in ein Schlamberleben rein. Leb so und wird dann schon. Das führt mich in Staunen rein. Die ist wirklich jeden Morgen neu, Jesus. Deine Gnade ist unglaublich. Aber wenn es für mich ist, dann doch auch für andere. Und wenn du mich verändern kannst, dann kannst du doch auch andere verändern. Nachfolge. Folge mir nach. Folge mir nach. Möge Gott das schenken, ihr Lieben. Dass wir nur ihm nachfolgen. Und dazu brauchen wir seinen Segen.